Wir werden gleich so ein schönes Bild hier sehen und ich möchte euch mal die Frage stellen, was verbindet ihr so spontan mit diesem Bild? Was würdet ihr so sagen? Herbst? Warum Herbst? Aha, das ist schon genau der Punkt. Es geht nämlich um Zugvögel. Das Bild ist, passt so ganz gut zu dem, was ich heute euch sagen möchte, zu einem Bibeltext. Es ist ja verrückt, was diese Vögel leisten, wenn sie von Nordeuropa in den weiten Süden, Afrika, Südamerika, wo auch immer hinziehen. Und das Phänomenale ist ja nicht nur, dass diese Vögel scheinbar ein Navigationssystem drinnen, in sich drinnen tragen, das die Wissenschaft noch heute vor große Rätsel stellt. Es ist ja auch das Ungeheure, wie sie diese Energieleistung aufbringen, diese lange, lange Reise mit 35.000 Flügelschlägen, man hat es mal so ein bisschen hochgerechnet, ohne Energiezufuhr überhaupt überstehen. Wie schaffen diese Vögel das? Wie bereiten sie sich auf ihre lange Reise vor? Wie bringen sie sich, die Biologen sprechen da von Zugdisposition, wie bringen sie sich in diesen Zustand, dass sie das schaffen? Und entscheidend dafür, dass diese Vögel diese lange Reise überhaupt durchhalten, ist, dass sie sich ein Fettdepot zulegen. Mit Fett lässt sich auf kleinstem Raum enorm viel Energie speichern. Und bei der Fettverbrennung wird dann eben die Energie frei. Dazu kommt, dass bei der Verbrennung des Fetts Wasser sozusagen als Abfallprodukt frei wird. Und dieses bisschen Wasser, das da frei wird, das reicht den Vögeln aus, um diesen Notbedarf an Flüssigkeit, an Wasserbedarf zu decken. Es ist phänomenal, es ist unglaublich. So ein Zugvogel, der kann zu Beginn seiner Reise zur Hälfte aus Fett bestehen. Nur so kann er seine lange Reise durchhalten. Das ist mal eine schöne Ansage am Sonntagvormittag für uns alle, oder? So. Und ich lese uns jetzt den Bibeltext vor. Der Bibeltext für heute ist eine bekannte Geschichte oder ein bekannter Text. Allerdings einer, an dem ich mein halbes Leben lang sehr geknabbert habe, weil ich ihn einfach nicht verstanden habe. Er steht in Markus 9, sind die Verse 1 bis 8. Und ihr könnt ja schon mal so ein bisschen drüber nachdenken beim Lesen dieses Textes, was es für eine Verbindung haben könnte zu diesem Bild der Zugvögel. So, jetzt lese ich uns diesen Text. Und er fing an, nein, ich muss ab 1 lesen. Und er sprach zu ihnen, also Jesus spricht zu seinen Jüngern. Wohlgemerkt, es ist nicht das Volk, es sind die Jünger gemeint. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist für uns gut sein, wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. In unserem Text stehen die Jünger kurz vor dem Aufbruch zu einer langen, beschwerlichen Reise. Sie werden einen langen Atem brauchen. Sie werden viel Durchhaltevermögen brauchen. Ihre Leidensfähigkeit wird auf den Prüfstand gestellt werden. Und Petrus und die anderen Jünger machen sich Sorgen, ob die Kräfte dafür wohl ausreichen werden. Jesus hat ihnen kurz vorher, im Kapitel 8 können wir das nachlesen, angekündigt, wer sich mit mir auf die Reise macht, der begibt sich auf einen schwierigen Weg. Dieser Weg ist angefochten, er ist bedroht, er ist umkämpft. Jesus hat seine Jüngern in diesem Kapitel 8 klargemacht, einmal, dass der Menschensohn viel leiden muss. Und ich muss uns diese Verse kurz vorlesen, weil sie enorm wichtig sind für das Verstehen dieses Kapitel 9, das ich gerade vorgelesen habe. Da heißt es im vorhergehenden Kapitel 8, Abvers 31, und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden vor den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und wir wissen ja, dass genau nach dieser Ankündigung der Petrus Jesus in den Arm fällt und sagt, nein, 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 Jesus, das geschehe dir nur nicht. Also Petrus hatte sich das anders vorgestellt. Und vielleicht hat Petrus auch im Blick gehabt, dass wenn Jesus so etwas widerfahren wird, dann hängen wir da auch mit drin. Dann geht es uns auch an den Kragen. Es war für die Jünger enorm schwer, wir müssen das verstehen, mit dieser Ankündigung Jesu umzugehen, die irgendwie vernünftig einzuordnen, geschweige denn sie zu verstehen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Jünger ja mit ihrem Rabbi jeden Tag unterwegs. Sie hatten erlebt, wie er mit den Menschen umging, wie große Dinge passierten, wie er mit ihnen redete. Und jetzt nimmt Jesus diese Gelegenheit wahr. Sie sind ganz alleine unterwegs, Jesus und seine Jünger, keine Massen mehr dabei, keine anderen Menschen. Nimmt die Gelegenheit wahr, um seine Nachfolgern auch klar zu machen, was Christsein, was Nachfolge wirklich bedeutet. Und wir lesen da weiter. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Merken wir, es geht um Selbstverleugnung statt Selbstbehauptung. Es geht um Selbsthingabe statt Selbstbestimmung. Es geht um Nachfolge mit allen Konsequenzen statt Selbstverwirklichung. Der nehme sein Kreuz auf sich. Auf den ersten Blick wirken diese Sätze Jesu, ich finde, brutal. Und besteht da nicht die Gefahr, dass die Jünger die Flinte schon so vorher ins Korn werfen? Jesus, das ist zu viel, das kannst du nicht von uns erwarten. Und Jesus kennt uns ja und Jesus weiß sehr wohl, dass auf uns allein gestellt wir in der Nachfolge überfordert wären. Alle, wir alle wären überfordert. Auch wenn ich noch so mit ehrlicher Überzeugung im Herzen sage, ja Jesus, ich will dir nachfolgen und ich hänge mich rein und ich will und ich schaffe das auch. Nein, nichts, ich schaffe das nicht. Und ich denke, genau dafür ist dieser Text uns auch geschenkt. Jesus weiß ganz genau, jetzt in dieser Situation, kurz vor dem Aufbruch nach Jerusalem, brauchen meine Jünger genügend Glaubensfett, um in diesem Bild zu bleiben, sonst werden sie nicht durchhalten. Und genau dafür wird Jesus jetzt sorgen. Auf eine überraschende, auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Was jetzt kommt, und das haben wir gelesen, würde ich überschreiben mit Glaubensstärkung für harte Zeiten. Oder wir können auch in dem Bild der Zugvögel bleiben und sagen, Glaubensstärkung für lange Reisen. Wie macht Jesus das nun? Wenn wir so in den letzten Vers dieses 8. Kapitels reinschauen, wo Jesus den Jüngern ja in diesem ganzen Kapitel den schweren Weg beschreibt, den er gehen wird, den schweren Weg der Nachfolge beschreibt, da sagt er in dem letzten Vers, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen. Und jetzt kommt's. Wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Jesus richtet jetzt den Blick auf die ferne Zukunft, auf die Zukunft, wo er kommen wird, auf sein Wiederkommen. Da ist die Rede von der machtvollen Wiederkunft des Herrn. Jesus macht seinen Jüngern klar, das Kreuz ist nicht Endstation und euer Leiden in der Nachfolge ist nicht Endstation, sondern nur eine Zwischenstation. Aber dieses Zukunftsversprechen hat einen Haken. Die Jünger wissen nicht, wie weit diese Zukunft noch entfernt ist. Die Zeit bis dahin kann lang werden. Und wir wissen, sie ist lang und sie ist noch lang. Ja. Es ist schön, so eine fantastische Zukunftsperspektive zu haben, aber wie sollen wir wissen, ob wir so lange durchhalten? Und Jesus weiß, was seine Jünger in dieser Situation und für später brauchen. Und jetzt gehen wir nochmal diesen Text des Kapitel 9 aus Markus so Vers für Vers durch. Vielleicht können wir ihn auch nochmal einblenden, sodass ihr das so ein bisschen mitverfolgen könnt. Also dieser Vers 1, der ist so ein überraschender Vers. Er ist so ein bisschen auch vorgestellt, dann kommt dann die Überschrift, wo es heißt, und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es stehen hier einige, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, das Reich Gottes kommen mit Kraft. Ist ja irgendwie ein schwer verstehbarer Vers. Wurde ja auch vielfach so interpretiert, dass Jesus noch zur Lebzeit einiger Jünger wiederkommen würde. Aber gemeint ist was anderes. Johannes, Jakobus und Petrus, diese drei, unter denen, die hier stehen, sind einige, gemeint sind diese drei, die durch das jetzt kommende Verklärungserlebnis einen Vorgeschmack bekommen sollen auf die Herrlichkeit des Messias und seines kommenden Reiches. Offensichtlich brauchen die Jünger in dieser speziellen Situation, nach diesen ganzen schwer verdaubaren Ankündigungen von Jesus, eine Glaubensstärkung. Sie brauchen etwas zum Sehen, bis sie sehen, das Reich Gottes kommen mit Kraft. Und wir fragen, wie könnte das aussehen? Die Jünger hatten ja bis dahin so viele Machtdemonstrationen Jesu erlebt, die unzähligen Heilungen. Besessene wurden frei. Tote kamen aus dem Grab wieder hervor. Was denn jetzt noch? Es musste offenbar eine andere Kategorie von Machtbeweis sein. Einen, den sie noch nie erlebt hatten. Und jetzt kommt der Vers 2. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg. Nur sie allein, wird betont. Auf einen hohen Berg. Es ist jetzt nicht erwähnt, welcher Berg das ist. Vielfach meint man, es sei der Berg Tabor, aber der ist wesentlich weiter südlich als in der Gegend, wo sie sich gerade befinden. Sie sind da gerade in der Nordspitze des Reiches, Caesarea Philippi, da bewegen sie sich. Und da ist er in der Nähe des Hermongebirge, wenn man das auf der Karte mal anschaut. Und da sind ja Berge, die gehen bis auf 2800 Höhenmeter. Vielleicht sind sie da oben, wo auf einem Berg unterwegs, ist aber auch unerheblich. Sie sind in der Einsamkeit des Berges, Jesus und drei Jünger. Nur sie allein. Diese drei, Jakobus, Petrus, Johannes, ist sozusagen der Inner Circle der Jüngerschaft. Das waren so die engste Beratertruppe, kann man sagen. Die drei hatte Jesus auch schon dabei, als er die Tochter des Jairus auferweckt hatte. Aber vielleicht hatte Jesus auch das jüdische Verständnis im Blick, dass eine Tatsache dann nur anerkannt wurde, wenn sie von mindestens 2 Zeugen bestätigt wurde. Wenn die Jünger bei all dem, was Jesus ihnen vorher erzählt hatte, sich gefragt haben, wie sollen wir das durchhalten? Dann sagt Jesus jetzt, ich gebe euch jetzt eine Prophetie und daran werdet ihr meine Macht sehen, meine Macht, Prophetien zu erfüllen. Auch langfristige Prophetien zu erfüllen. Das ist eine großartige Seelsorge Jesu, die wir hier erleben in diesen Versen. Und das, was ihr gleich erleben werdet, das soll euer Vertrauen stärken. Und als sie da oben auf dem Berg angekommen sind, da geschieht etwas Einzigartiges. Und er wurde vor ihnen verklärt und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Das ist das Erste, was die Jünger zu sehen bekommen. So das Erste, was ihren Glauben stärken soll. Sie erkennen Jesu einzigartiges Wesen, seine einzigartige Natur. In der Theologie spricht man von den 2 Naturen Jesu. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Und die Natur, die Jünger normalerweise bei Jesus wahrnehmen, ist Mensch. Jesus ist Mensch. als Mensch unter Menschen sichtbar aktiv, zugleich aber immer Gott. Das hat er immer wieder deutlich gemacht. Aber in diesen Augenblicken wird ihnen die Gottheit Jesu vor Augen gestellt. Und das Wort Verklärung hat ja genau diese Bedeutung, dass hier etwas klar gemacht wird. Verklärung hat nichts damit zu tun, dass jemand den Kopf in den Nacken wirft, die Augen verdreht und so in Verzückung gerät. Es heißt, er wurde verwandelt. Da steht im Urtext das Wort Metamorpheo. Wir kennen das Wort Metamorphose so aus der Biologie, ich sage mal von der Raupe zur Puppe, von der Puppe in den wunderbaren Schmetterling. Das ist Metamorphose, Verwandlung. Er wird verwandelt vor den Augen der Jünger. Das ist ganz wichtig, das ist keine Vision, sind keine Hirngespinste oder Träume im Kopf der Jünger, was sich da abspielt. Es ist reales Geschehen, was sich da ereignet. Und dann tauchen hier die Begriffe hell und weiß auf, die stehen in der Bibel für Reinheit. Und das Glänzen steht immer für himmlische Herrlichkeit. Und diese Verwandlung Jesu vor den Augen der Jünger bestätigt erneut, was sie ja Schritt für Schritt gelernt hatten. Nämlich, dass Jesus wirklich Gott ist, Gottes Sohn ist. Also eine atemberaubende Offenbarung der göttlichen Natur Jesu, was die Jünger da erleben. Und als gute Juden, die Jünger ja waren, kannten sie die Schrift. Sie konnten das, was jetzt geschah, so besonders es war, einordnen. Sie wussten nämlich, dass etwas Ähnliches sich schon ereignet hat in der Geschichte des Volkes. Denken wir an Mose, als er auf dem Berg geht und dann Gottes Angesicht sozusagen ausstrahlt in seinem Antlitz und leuchtet, wo das Volk sagt, geh weg, wir sterben sonst. Und dann geschieht es auch noch einmal bei Elia, als er im gleißenden Licht gen Himmel auffährt. Und über Mose und Elia kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Gott ist in diesen Momenten gegenwärtig. Und Johannes, der das hier miterlebt, live, der bezeugt das später in seinem Evangelium, wo er in seinem ersten Kapitel sagt unter anderem, und wir sahen seine Herrlichkeit. Das bezieht sich darauf, auf dieses Erleben. Und wir sahen seine Herrlichkeit mit eigenen Augen. Was war nun das Besondere an diesem Wunder im Vergleich zu den vielen, vielen Wundern, die Jünger ja auch schon miterlebt hatten? Bei all diesen Wundern hatte Jesus Wunderbares getan und wie gesagt, Wasser in Wein verwandelt, Kranke geheilt, Tote auferweckt. Aber er war dabei äußerlich immer als Mensch anzusehen. Er war äußerlich immer Mensch geblieben. Und hier in dieser Situation geschieht etwas, was seine göttliche Würde, seine göttliche Macht demonstriert. So wie er es angekündigt hatte, ihr werdet das Reich Gottes sehen, kommen in Kraft. Und zu diesem Licht und der Herrlichkeit kommt dann noch etwas dazu, das wir dann in Vers 7 nachlesen können, wo es heißt, da kommt jetzt noch eine Stimme dazu. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme. Und die Stimme sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und auch das wussten die Jünger einzuordnen. Natürlich spricht aus dieser Wolke Gott, der Vater. Das konnten sie aufgrund der Kenntnis der alten Schriften eindeutig zuordnen. Ein klarer Befund. Also, das ist das Erste, wodurch Gott ihren Glauben stärkt, indem Jesu atemberaubende göttliche Natur ihnen so vor Augen gestellt wird, seine blendende, strahlende Herrlichkeit sichtbar wird. Und dann noch in Verbindung mit dieser Stimme. Es ist so, als ob Jesus sagen würde, was immer ihr noch nicht versteht von all dem, was ich euch jetzt erzählt habe, auch wenn ihr den Kreuzesweg, der kommt, nicht versteht, ihr könnt gewiss sein, Jesus ist Gott. Was immer da noch so an Hürden und Hindernissen in euren Köpfen sein mag, ihr könnt sicher sein, ihm ist nichts entglitten und ihm entgleitet nichts, er hat die Macht. Die Ereignisse auf dem Berg gehen jetzt aber noch weiter und es bleibt spannend. Vers 4. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Versetzen wir uns mal in die Lage der Jünger, oder? des Petrus. Petrus, der bodenständige Fischer, mittelständischer Unternehmer oder Kleinunternehmer. Petrus sieht plötzlich Mose aus dem Jahr 1400 vor Christus und er sieht Elia aus dem Jahr 800 vor Christus. Da wird gedacht, was ist denn jetzt los? Das ist eine der wenigen Situationen, wo Gott schon Verstorbene aus dem Alten Testament, die schon in der Ewigkeit bei dem Herrn sind, wieder in die Welt zurückschickt. In die irdische Welt zurückschickt. Sie sind schon beim Herrn, ja, so wie auch unsere Glaubensgeschwister schon beim Herrn sind. Aber er schickt jetzt Mose und Elia noch einmal zurück. Jetzt in dieser speziellen Situation. Wie sich das im Einzelnen vollzog, wissen wir nicht. Aber es ist wieder ein realer Vorgang. Nichts, was sich als Vision oder Traum in den Köpfen der Jünger oder irgendjemand abspielt. Es heißt, und es erschien ihnen. Und das Verb, das hier für Erscheinen gebraucht wird, ist das gleiche Verb, wenn Paulus berichtet, dass ihm der Auferstandene erschienen ist. Ofte. Also ein reales Geschehen. Und wir wissen nicht, ob die Jünger das jetzt so zuordnen konnten. Wer ist jetzt wer? Also rechts ist Mose und links, das ist der Elia. Vielleicht hat Jesus ihnen die beiden auch vorgestellt. Wissen wir nicht. Aber die Identität ist auf jeden Fall klar. Keine Träume, keine Visionen. Hier geht es um das Erkennen leiblicher Personen mit leiblichen Augen. So wird das hier beschrieben. Und wir müssen uns klar machen, was das jetzt bedeutet. Wir haben hier die beiden wichtigsten Repräsentanten des Alten Testaments, die da so eben mal auf dem Berg erscheinen. Mose repräsentiert die Tora, das Gesetz, die fünf Bücher Mose. Und Elia, er ist der Urtyp sozusagen der Schriftpropheten. Mose hatte ja schon 1400 Jahre vor diesem Erlebnis, vor diesem Geschehen, seinen Leuten angekündigt, einen Propheten wie mich, könnt ihr in 5. Mose 18, 15 nachlesen, einen Propheten wie mich wird dir der Herr erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Man beachte auch so diesen identischen Wortlaut, auf ihn sollt ihr hören. Also schon Mose hat auf den kommenden Messias hingewiesen. Und jetzt taucht Mose hier auf in der Begegnung mit dem von ihm damals angekündigten Messias. Und Elia, er der Ausgangsprophet, der vielen Propheten, die immer wieder auch den Messias angekündigt hatten. Und Elia war in einer Zeit, wo Gott in großer Anzahl und Fülle Wunder tat, wie auch die Wunderzeiten des Alten Testaments sich im Grunde konzentrierten auf die Zeit des Mose und auf die Zeit des Elia. Dazwischen gab es immer mal Wunder, aber in dieser Zeit Mose und Elia geschahen sie in besonderer Dichte und später dann im Neuen Testament bei Jesus und den Aposteln. Und diese beiden Gottesmänner, Mose und Elia, sind jetzt hier versammelt und bezeugen die Autorität des Gottessohnes, der die Autorität hat, Prophetien zu erfüllen, auch langfristige Prophetien, die schon 1400 Jahre alt sind. Und sie redeten mit Jesus, Mose und Elia, sie redeten mit Jesus. Was für eine Situation ist das? Jetzt ist ja die spannende Frage, worüber haben die geredet? Haben die Smalltalk gemacht? Was war das Thema? Markus schreibt das nicht in unserem Bericht, aber Lukas. Und es gibt ja hier auch Parallelberichte der Verklärungsgeschichte. Und ich lese uns diesen einen Vers nur aus Lukas 9 in dem Parallelbericht, Vers 31. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, also mit Jesus, das waren Mose und Elia, sie erschienen verklärt, und jetzt kommt's, und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Sie redeten also von seinem Leidensweg, von seinem Kreuzesweg. Und für das Wort Ende, sie redeten von seinem Ende, heißt es im Urtext Exodus. Sie redeten über den Exodus. Wir wissen ja, Exodus steht für die Befreiung Israels aus der Sklaverei Ägyptens. Und jetzt reden sie mit Jesus über den neuen Exodus, nämlich, dass Jesus die endgültige Befreiung aus der Sklaverei der Sünde bewerkstelligen wird. Jesus, das neue Passahlamm. Beim ersten Exodus mussten die Menschen ja, musste das Volk ein Lamm schlachten und das Blut des Lammes an die Türpfosten, ihr kennt die Geschichte, streichen, damit Leben gewirkt wird. Und jetzt das neue Passahlamm, Jesus. Ein für alle Mal und endgültig als Vergebung für unsere Schuld. Das Lamm, das geschlachtet wird, ist jetzt Jesus. Und sie redeten von seinem Exodus. Können wir uns vorstellen, was das für eine Stärkung für Jesus gewesen sein muss in dieser Situation, vor seinem Kreuzesweg? Aber was war das erst für eine Glaubensstärkung für seine Jünger? Denn Mose, Elia und Jesus haben ja über das Problemthema schlechthin geredet, das Problemthema der Jünger. Nämlich, dass sie das einfach nicht zusammenbrachten. Jesus, der Messias und das Kreuz, das haben sie nicht verstanden. Und worüber reden Mose, Elia und Jesus über das Kreuz? Das ist die Antwort. Unvorstellbar. Jetzt erfahren die Jünger aus berufenem Mund von den vertrauenswürdigsten Theologen des Alten Testaments, wir müssen uns nicht wundern und wir müssen nicht zweifeln. Der Kreuzesweg ist der Weg, den Jesus gehen muss. Und wir, Elia und Mose, wir stehen da voll dahinter. Das ist die Message, die Botschaft dieser Begegnung. Man liest da so schnell drüber weg. Aber was steckt da alles drin? Also was wir merken, was hier passiert, ist eine unglaubliche Glaubensstärkung für die Jünger. Jetzt sind sich die Jünger gewiss, Jesus, der Weg zum Kreuz, das ist kein Unglück. Das bedeutet kein Scheitern der Pläne Gottes, sondern ist Gottes volle Absicht, ist Gottes Plan. Und Mose und Elia, sozusagen die Paten des Alten Testaments, haben das durch ihr Erscheinen in dieser Situation noch einmal ausdrücklich bestätigt. Das ist der Sinn dieser Begegnung. Und wie oft werden sich diese drei Jünger diese Machtdemonstration noch später vor Augen gestellt haben. Und sie erinnern ja auch in ihren Briefen teilweise an dieses Geschehen. Aber wir merken, in dieser Situation sind diese drei Jünger noch ganz schön überfordert. Und wir merken da das besonders bei der Reaktion von Petrus. Petrus, der ist so aufgewühlt von dieser Situation und dass er anstatt einfach mal jetzt nichts zu sagen, den Mund hält, redet er einfach drauf los. Dummes Zeug, redet er, kann man sagen. Ich finde das so herrlich, dass das nicht verschwiegen wird. Der Markus berichtet das und verschweigt das überhaupt nicht. In Vers 5 wird Petrus mit den Worten zitiert, ihr habt den Text ja noch vor euch. Rabbi, hier ist gut für uns sein, wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Also, Petrus will das noch nicht so richtig mit dem Kreuz. Er meint immer noch, eigentlich Jesus kann es doch jetzt mit dem Bau deines Reiches, des tausendjährigen Reiches losgehen. Dir eine Hütte, Elia eine Hütte, Mose eine Hütte. Der König regiert in seinem Reich. Wunderbar, lass uns doch weitermachen. Möglicherweise ist das der Gedanke. Aber das wäre falsch. Falsch, weil Petrus dann noch am Kreuz vorbeidenken würde. Aber es ehrt ihn, dass er im Rückblick das nicht verheimlicht und es durch seinen Pressesprecher Markus hat vieles, was der Petrus ihm überliefert hat, reingeschrieben in sein Evangelium, dass er das dann später auch so eindeutig kommentiert. Und das heißt ja dann Vers 6 weiter, er wusste nämlich nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Vielleicht kann man auch sagen, sie waren nicht ganz zurechnungsfähig in dieser Überforderung, dieser speziellen Situation. Und es ist sehr gnädig, dass Gott selbst dann diese Situation abschließt, indem er noch einmal sagt, weshalb er dieses großartige Wunder auf dem Berg getan hat. Es ist so, als würde er das speziell zu Petrus sagen, in Vers 7. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie und eine Stimme geschah aus der Wolke. Das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also Petrus höre auf ihn. Er wird den Weg zum Kreuz gehen. Es muss sein. Höre auf ihn. Und dann plötzlich ist die Situation wieder vollkommen verändert. Aber die Glaubensstärkung für harte Zeiten ist noch nicht ganz vorbei. Jetzt kommt der letzte Vers, wo es heißt, und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Gerade noch war der Blick so gerichtet auf die zukünftige Herrlichkeit in gleißendem, hellem Licht. Und jetzt ist es plötzlich so, als hätte jemand die Scheinwerfer ausgeknipst. Jesus ist wieder in der alten, vertrauten, menschlichen Erscheinungsform bei ihnen, aber sie wissen, er ist derselbe. Ja, und sie wissen, es geht jetzt zum Kreuz und wir gehen da jetzt mit und wir werden da mit hineingezogen. Und sie werden später, alle drei, die da dabei waren, als Märtyrer sterben. Johannes in einer etwas anderen Art, er ist ja auf der Insel Patmos dann gestorben, aber im Grunde war es auch so eine Art Martyrium in der Verbannung, wo er war. Ja, wir werden damit reingerissen. Aber Jesus wird das letzte Wort und den Sieg haben. Das ist ihnen gewiss. Jetzt ist am Schluss die Frage, wie wird denn mit den anderen Jüngern umgegangen, die dieses Ereignis nicht direkt miterleben konnten? Damit auch die Frage, wie ist das eigentlich mit uns? Wir müssen doch auch durchhalten. Wir werden ja auf diesem Kreuzesweg ebenfalls so mit hineingerissen. Wenn wir zu Jesus gehören, kommen wir nicht ungeschoren davon. Auch wenn es uns zurzeit hier in diesem Land noch, ich sage ausdrücklich noch, wunderbar geht als Christen. Wir haben so viele Freiheiten. Aber wie viele Christen auf dieser Welt machen jeden Tag die Erfahrung und die sehr schmerzliche Erfahrung, was es bedeutet, sich zu diesem Christus zu bekennen? Die Hunderttausende verfolgter Christen überall auf der Welt, die müssen das ja auch durchhalten. Wie kann dieses Bergerlebnis dieser drei Jünger uns helfen, durchzuhalten, die wir ja jetzt nicht selbst mit dabei waren? Diese Frage müssen wir am Schluss beantworten. Und die Antwort gibt uns Petrus, der ja mit dabei war, der das alles live und in Farbe miterlebt hat. In seinem zweiten Brief, in 2. Petrus 1, bekommen wir von Petrus sozusagen eine Predigt über Markus 9, also über unseren Predigttext. Und ihr seht auch diesen Text eingeblendet. Das ist ein Wort, das er kurz vor seinem Tod schreibt. Er geht ja ins Martyrium, kurz bevor er das geschrieben hat. Ich lese mal so ab Vers 12. Darum will ich euch alle Zeit daran erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, in meinem Leib bin, euch zu wecken und zu erinnern. Jetzt kommt Vers 14 und 15, den habe ich aus Platzgründen hier unterschlagen. Ich lese ihn aber euch vor. Denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus offenbart hat oder eröffnet hat. Ich will aber allen Fleiß darauf verwenden, dass ihr dies alle Zeit nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behaltet. Petrus weiß, ich lebe nicht mehr lange. Für mich kommt jetzt das Martyrium, aber schreibt euch das bitte ins Herz hinein. Dann hier, Vers 16. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Das schreibt Petrus 30 Jahre später. Was Petrus sagen will, Leute, vergesst das nicht. Was wir auf dem Berg so als Augenzeugen miterlebt haben, das war ein Vorgeschmack, das war eine Vorankündigung für die machtvolle Wiederkunft Jesu. Was in Markus 9 steht und berichtet wird, ist eine sichere Ankündigung der Wiederkunft Jesu am Ende der Zeiten. Es wird geschehen und dafür, sagt der Petrus, sind wir Augenzeugen. Ich schreibe es euch noch einmal auf, damit ihr es nie vergesst, auch ihr in Backnang und Hohenacker und ihr, wo auch immer ihr als Gemeinde seid. Ihr könnt mit Sicherheit davon ausgehen, dass Gott seine Verheißungen wahrmachen wird. Genauso real, wie wir ihn mit seiner Macht und Herrlichkeit auf dem Berg gesehen haben. Genauso wird er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Es ist real. Und dann schreibt er ja weiter in seinem letzten Vers, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Wir können sagen, umso fester haben wir die Bibel, dieses Wort. Und er tut gut daran, dass er darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Umso fester haben wir dieses Wort. Verstehen wir die Logik von Petrus? Er sagt, weil wir drei Augenzeugen, Jesus damals verherrlicht gesehen haben, können wir uns umso mehr auf sein Wort verlassen. Umso fester habt ihr die Bibel und könnt euch umso mehr darauf verlassen, denn wir sind Augenzeugen gewesen, dass dieses Wort wahr ist. Und da sage noch einer, dass dieses Ereignis da auf dem Berg keine Folgen für uns hat. Wir haben dieses Wort und wir studieren dieses Wort und wir lieben dieses Wort und wir vertrauen diesem Wort. Und wir können uns mit der gleichen Gewissheit an dieses Wort klammern, als wären wir selbst dabei gewesen auf dem Berg. Amen.